Ungeschminkt und ohne Kittel, der Podcast für Frauen, Unternehmerinnen und Ärztinnen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Ungeschminkt und ohne Kittel. Mein Name ist Claudia Huhn, ich bin die Inhaberin und Gründerin des Ärztinnen- und Zahnärztinnen-Netzwerks. Und ich habe mir heute eingeladen Cornelia Wanke, studierte Ökonomin und Journalistin, tatkräftig. Setzt sich ein seit über 20 Jahren für die Themen Frauen in Führung, Diversity und Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Sie ist Geschäftsführerin der Wanke Consulting, Gründerin von Mind and Motion. Sie ist im Vorstand des Netzwerks Healthcare-Frauen und ist Co-Vorsitzende im Vorstand für Spitzenfrauengesundheit. Und als wir im Vorgespräch uns unterhalten haben, liebe Frau Wanke, habe ich schon gesagt, wie viele Stunden hat eigentlich Ihr Tag, wenn wir das hier alles so sehen? Also zuallererst mal herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind, schön, dass wir uns unterhalten können, weil ich habe eins vergessen, Frau Wanke ist auch Referentin beim Zahnärztinnen-Netzwerk-Kongress am 14. September in München und das hier soll so ein kleiner Einblick sein auf das, was im September in München einfach in groß und viel länger passiert. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind, trotz der vielen Aufgaben.
Ja, super, danke. Ich freue mich drauf. Ich freue mich jetzt auf das Gespräch und ich freue mich natürlich ganz viele von Ihnen dann in München zu treffen und bin super gespannt, was für Frauen hinter dem Netzwerk stehen. Und auf die Frage, warum oder wie ich das überhaupt schaffe, ich bin einfach neugierig und diese Neugier scheint mir irgendwie so viel Energie zu geben, dass mein Tag, der zwar auch nur 24 Stunden hat, dass der aber irgendwie anders gefühlt wird und dass ich es irgendwie schaffe, alle Dinge unterzubringen. Das ist vielleicht eine besondere Gabe.
Ich find's cool, weil das klingt einfach nach Abwechslung, das klingt nach viel zu tun, nach viel Engagement. Unser Titel hier vom Podcast, von dieser Folge und auch der am 14. September in München von Ihnen wird sein gesundes Leadership im Gesundheitswesen vom Ich zum Du zum Wir. Als wir schon vor längerem dieses Thema miteinander besprochen haben, da erinnere ich mich noch, dass ich so darüber gestolpert bin, gesundes Leadership im Gesundheitswesen, dass ich so gedacht habe, eigentlich, Frau Wanke, müssten wir das ja voraussetzen, ne? Dass man im Gesundheitswesen gesund führen kann, also gesund Personal führen, gesund Unternehmen führen kann. Und das war so, wo ich so drüber gestolpert bin und dann habe ich gedacht, was ist denn das für ein unsinniger Gedanke? Denn warum sollte das dort sozusagen anders sein als von anderem? Der Titel vom Ich zum Du zum Wir, ja, was hat's denn mit dem Titel insgesamt so auf sich?
Naja, natürlich ist es ein Wortspiel auch mit dem gesunden Gesundheitswesen und dem gesunden Leadership im Gesundheitswesen, weil da haben Sie das schon mal richtig gesagt, das ist wie überall. Leadership-Fähigkeiten sind oftmals die Fähigkeiten, die gar nicht so sehr gefördert werden. Jetzt mehr als vielleicht noch vor 10 Jahren. Aber die meisten Führungskräfte, die es zu meiner Zeit gab, die haben Führung nicht gelernt. Na, also die haben fachlich alles Mögliche drauf gehabt, aber die haben Führung nicht gelernt. Ich erinnere mich, dass an der Tür einer meiner Vorgesetzten damals ein Schild hing oder so ein Aufkleber. Der ging irgendwie so sinngemäß. Wer glaubt, dass Führungskräfte Teams führen, der glaubt auch, dass Zitronenfalter Zitronen falten. Und das ist aber tatsächlich heute noch an vielen Stellen so, dass Führung einfach vorausgesetzt wird und nicht erlernt wird und mal mehr oder weniger gelingt. Also das ist die eine Seite. Und das andere ist natürlich, wie kann überhaupt gesunde Führung gelingen? Und deshalb habe ich das auch unter diesen Dreiklang gestellt. Gesunde Führung fängt bei mir selber an. Also ich muss mich selbst gut führen können, bevor ich überhaupt jemand anders führen kann. Das heißt, es fängt damit an, ich muss meine Werte kennen, ich muss wissen, wohin ich will, also ich muss meine Ziele kennen. Und das werden wir dann sicherlich auch bei dem Vortrag, werde ich da so ein paar Insights geben, ein paar Ideen mit auf den Weg geben, wie man sowas erarbeiten kann. Das kann man natürlich nicht von jetzt auf nachher machen, das braucht gewisse Zeit. Aber beispielsweise würde ich mal fragen, kennen Sie Ihre Werte? Wissen Sie, welche Werte Sie haben?
Ich würde glauben, ich kenne die meisten von denen, weil mich der ein oder andere Wert, den ich habe, tatsächlich manchmal zwickt, um ehrlich zu sein. Insbesondere, finde ich, merkt man ja die Werte dann, wenn man sich gegen die Werte sozusagen verhält.
Wunderbar, und genau so ist es. Also da sind sie schon wesentlich weiter. Manche Frauen fragen sich halt gar nicht, was sind denn meine Werte? Und dann wundern sie sich, wenn sie in den Job gehen und immer gegen ihre Werte handeln, warum sie sich dort nicht wohlfühlen, warum sie nicht weiterkommen. Und deswegen ist ein erster Tipp zum Beispiel zu sagen, guck dir mal deine Werte an, welche sind deine Werte, bestimm die mal. Möglichkeiten, zum Beispiel www.einguterplan.de, kann ich nur empfehlen, ist ganz toll, ist sehr gut online auch zu machen, und dann kriegt man am Ende 3 Werte raus, und wenn man die schon mal kennt und weiß, die tragen einen durch eine gewisse Zeit, durch gewisse Aufgaben, und die auch beachtet, das ist schon mal sich selbst gesund führen.
Ich wollte gerade sagen, bei mir hat es tatsächlich dazu geführt, und ich glaube, ich bin da keine Ausnahme, wenn ich gegen meine Werte arbeite, das sagt mein Körper mir, sagt nicht mein Geist mir, dass ich sage, ich fühle mich hier nicht wohl, sondern mein Körper sagt dann, so, ich tue jetzt an dieser oder jener Stelle weh, ich kann mich an eine Situation erinnern, aber rückwärts betrachtet, ja, ist klar, hatte ich 14 Tage Rückenschmerzen, und dann habe ich für mich entschieden, ich mache das nicht mehr, auch wenn es vielleicht augenscheinlich blöd sein sollte, so nicht, ich kann so nicht handeln, wenn ich in meiner Verantwortung für mich achtsam mit mir selber sein will und gesund bleiben will.
Richtig, genau das ist der Punkt. Wenn man da achtsam ist, dann merkt man sofort, wenn man gegen seine Werte verstößt oder wenn was mit seinen Werten kollidiert, und mir ging das ähnlich, ich habe 5 Jahre lang einen Ärzteverband geleitet, und ich habe ganz oft das Gefühl gehabt, ich verstoße da ziemlich gegen meine Werte, so im Umgang miteinander. Und am Ende, das ist nämlich genau das, und das ist dann, was ungesund wird, dann gibt es psychosomatische Beschwerden. Und wir wissen alle, dass die psychischen Erkrankungen zunehmen. Und das Einfachste, was man machen kann, ist achtsam zu sein, einfach in sich reinzuhören und zu einfach zu spüren, stimmt es noch mit meinen Werten überein? Genau, und wenn man sich selbst gut führen kann, sich selbst gut einschätzen kann, Ziele hat, also Ziele zu haben im Leben ist auch ganz wichtig, ja, weil sonst, wenn man kein Ziel hat, kommt man auch nirgendwo an. Das ist auch ungesund, ja. Wenn man das aber alles bestimmt hat, dann kann man ins Du übergehen, ne? Dann, wie gehe ich gesund mit anderen Menschen um? Ja, Stichwort beispielsweise gewaltfreie Kommunikation, ne? Also ich habe eine Coaching-Ausbildung, das war alles im Rahmen meiner Coaching-Ausbildung, dass ich das erste Mal wirklich so erfahren habe, was bedeutet es, ein guter Umgang mit anderen Menschen. Und das heißt ja nicht gewaltfrei, wissen wir ja, heißt ja nicht in dem Sinne, da geht es mit den Fäusten zu, sondern da geht es darum, wie sehe ich mein Gegenüber, welche Motive, welche Motivation hat mein Gegenüber, wie beziehe ich das in meine Überlegung mit ein, wie gehe ich einfach gesund miteinander um. Und das wird häufig, also ich glaube, da haben viele Menschen noch ganz viel zu lernen. Und wenn ich aber das auch beherzige in allem, was ich tue, dann kann ich auch ins gesunde Wir übergehen. Und das gesunde Wir ist für mich nicht nur jetzt begrenzt auf den Wirkraum des Arbeitsplatzes, sondern das ist für mich sogar erweitert in gesellschaftliche Themen. Da geht es dann um die Frage, was können wir gemeinsam verändern? Wie können wir gemeinsam wirksam werden? Wie können wir gemeinsam, wenn wir jetzt gerade mal in Richtung Gesundheitswesen gehen, was braucht es für Veränderungen? Was braucht es für veränderte Rahmenbedingungen, vor allem für Frauen? Was brauchen wir, damit wir gesunde Versorgung auch leisten können? Also wenn ich das alles zusammennehme, dann habe ich wirklich auch gesundes Leadership.
Das heißt aber ja dann, dass Ihre Auffassung von Leadership deutlich mehr ist als nur ich als Führungskraft in meiner Rolle, auch meinen Mitarbeitern gegenüber, sondern spätestens im Wir geht es dann tatsächlich einfach auch um viel mehr als nur mich in meiner Praxis, sondern dann geht es auch, mich einzubringen.
Es geht natürlich auch um den gesellschaftlichen Beitrag auch, ja. Das muss natürlich nicht jede Frau machen. Viele sagen vielleicht auch, bei mir ist beim zweiten Punkt sozusagen Schluss. Mir reicht es, wenn ich meine Mitarbeitenden gut führe, denen ein gutes Leben, einen guten Alltag ermögliche. Das ist auch schon okay. Nur viele von uns streben auch danach, noch den Wirkungskreis zu erweitern und zu sagen, es gibt viele Probleme, gerade im Gesundheitswesen, viele Versorgungslücken. Und wenn ich mich da einbringen will, wie mache ich denn das? Und da fängt sozusagen dann diese dritte Ebene an, das wirksame Miteinander, der gesellschaftliche Beitrag.
Ich habe dann manchmal so den Eindruck, es kann falsch sein, aber das viele Frauen, vieles vielleicht einfach falsch, aber dass es doch immer wieder Frauen gibt, die gar nicht so sehr wissen, wie sie das wir sozusagen machen können. Also denen ist klar, ich ist wichtig, du bist wichtig. Und bei mir, entweder sagen sie schon, ich kann sowieso nichts ausrichten, oder ich komme gegen die, ich sage jetzt mal das ganz salopp, grauen alten Männer eh nicht an. Aber was braucht es denn so aus Ihrer Sicht, damit mehr Frauen in dem Wir ihre PS auf die Straße bringen können?
Da zitiere ich unsere Mitgründerin bei den Spitzenfrauen Gesundheit, Kirsten Kappert-Gonter, Ausschussvorsitzende im Gesundheitsausschuss. Es braucht Banden. Wir müssen Banden bilden oder Bande bilden. Und das ist das Stichwort für mich zum Thema Netzwerken. Also jede Frau, die mehr erreichen möchte, sollte sich Netzwerken anschließen oder selbst gut netzwerken in ihrem Umfeld. Das ist der Schlüssel zu dem, tatsächlich auch beruflich und persönlich weiterzukommen. Und da, ja?
Das finde ich ja total spannend, denn ich habe immer schon mal auch so bei uns im Zahnärztinnen- und auch im Ärztinnen-Netzwerk so das Gefühl, dass Frauen sind perfekt im sozialen Netzwerk. Also wenn ich mich umgucke und erinnere mich noch an die jungen Jahre von meiner Tochter, kannst du mal hier, hilfst du mal dort, sensationell. Und ist alles, ich sag mal, im Wesentlichen mit links. Und sobald wir in dieses geschäftliche Thema reinkommen, also wo es um Karriere, wo es um Anteilnahme, wo es um Einbringen oder sonst irgendwas, dass wir dort vielleicht echt noch so ein Stückchen an der einen oder anderen Stelle eben Nachhilfe haben, weil wir da manchmal deutlich hinter dem, was möglich ist, beim gegenseitigen Unterstützen. Also ja, nicht nur Bande, sondern ich fand auch das Wort tatsächlich Banden, also ne, ja, miteinander, ja. Um zu sagen, weil wir miteinander deutlich höher springen können als jeder alleine, dass dort echt im Geschäftlichen, anders als im Sozialen, wo man wirklich die eine Mama der anderen wirklich hilft, könnten wir einfach noch total viel lernen. Und ich habe keine Erklärung, warum das so ist. Die Männer machen das perfekt, finde ich, wenn man die mal so beobachtet. Und bei den Frauen denke ich, wieso ist das so?
Also ein Erklärmodell ist, das diskutiere ich auch immer wieder, Männer lernen von ganz früh an schon, sich im Wettkampf zu begeben. Ja? Für die ist es kein Problem, wenn sie mal verlieren, dann stehen sie auf, schütteln den Staub ab und gehen in den nächsten Wettkampf. Für uns Frauen, wir nehmen das oftmals sehr persönlich, wenn wir einen Wettkampf mal verlieren. Also jetzt sage ich mal so Kleinigkeiten, jeder Junge geht auf den Spielplatz oder auf den Fußballplatz und kämpft wie wild. Und wenn er dann verliert, dann kullern vielleicht mal ein paar Tränen, aber dann gehen wir ins nächste Spiel. Wir Frauen, wir nehmen das sehr ernst, sehr persönlich und fragen uns dann immer, was wir falsch gemacht haben. Und das muss man ausblenden und man muss einfach spielen des Spielens wegen, in Wettkampf gehen, einfach um sich selber zu stärken und dann auch weitermachen, wenn man mal verliert. Und der zweite Punkt ist, dass wir Frauen oftmals sehr in Konkurrenz denken. Also wir grenzen uns gegenüber anderen Frauen ab, weil es darf keine andere und es darf keine bessere geben. Und solange das eben so ist, kommen wir halt auch nicht weiter. Männer tragen sich oft bis zu einem gewissen Punkt gemeinsam und dann ist so die Auffassung, möge der Bessere gewinnen. Bei uns Frauen ist es von Anfang, wir fangen schon unten an, in den Konkurrenzkampf einzusteigen und versuchen, die andere auszuboten. Und deswegen kommen wir oft nicht weiter.
Jetzt bin ich ja eine Mädchenmama und ich gebe zu, dass ich seit dieses Kind auf der Welt ist, ist schon eine Weile da, aber denke ich über manche Dinge noch anders nach, als ich das früher nachgedacht habe. Weil ich manchmal so denke, ach, was ist denn das, was ich tun könnte, damit mein Kind, ich sag mal, sich anderen Herausforderungen stellen muss, nicht denen, die ich schon hatte. Und da stelle ich mir so die Frage, was könnte ich denn meiner Tochter jetzt mitgeben, jetzt mal salopp, dass das sozusagen also aufhört. Ich sehe das auch, das sind Puppertiere, was die da miteinander machen, denke ich manchmal, hey, wieso macht ihr denn sowas? Ne? Und wenn ich das aber jetzt fortschreibe, sind wir ja genau bei dem Punkt, den Sie jetzt gerade gesagt haben, was wäre denn wichtig, dass wir den Mädchen mitgeben, dass das aufhört, also dass das anders wird?
Ja, vielleicht eher in Banden zu denken. Also ich habe vor vielen Jahren, als ich jung war, wirklich so eine Frauenbande, so eine Mädelsbande auch gehabt, ja. Und das ist was ganz anderes. Also da hat man zusammen abgehangen, so wie es die Jungs auch machen, die hängen zusammen ab, ne? Und das ist vielleicht so ein Punkt. Und der andere Punkt ist auch vielleicht mal, ich weiß nicht, woran das bei uns Frauen liegt, aber vielleicht einfach mal eher auf andere zugehen und fragen, kann ich dir was helfen, kann ich dich irgendwo mitziehen, anstatt immer zu denken, die darf nicht besser sein als ich. Und
da kommen wir ja wieder zu diesem Leadership-Thema. Ne?
Ja, genau.
Ich limitiere mich doch in meiner Firma, wenn ich immer dafür sorge, dass jeder, der hier arbeiten darf oder jeder, der in meinem Dunstkreis ist, ich sag mal, ich minus eins ist in der Qualität. Aber das ist doch dumm, dann kann ich doch nichts lernen. Ich kann mich doch gar nicht entwickeln. Und damit ich mich entwickle, ist es doch gut, wenn ich jemanden sehe, der schon dort ist, wo ich hin will.
Genau, richtig. Und sich eher an dem zu orientieren. Und andersrum finde ich aber auch, gibt es so eine Verpflichtung für die Frauen, die schon weiter oben sind, andere Frauen mit nach oben zu ziehen. Und nicht nach unten eher zu treten und abzugrenzen. Also wir sehen das bei den Healthcare-Frauen, auch bei den Spitzenfrauen. Es gibt immer noch ganz viele, sage ich mal bewusst, alte, weiße Frauen, die oben sind, die aber keine anderen Frauen nachgezogen haben. Das ist ein Phänomen in der gesamten Landschaft, nicht nur im Gesundheitswesen, dass die Frauen erst nach sich selbst gucken und dann ganz oft mal sagen, jetzt bin ich froh, dass ich da oben bin. Ich riskiere doch jetzt nicht, dass es mir schlechter geht, weil ich andere Frauen nachziehe. Und das ist eine Denke, das würde einem Mann nicht einfallen. Ein Mann würde immer gucken, wen kann ich nach oben promoten, wer ist gut, wen kann ich befördern. Und Frauen denken ganz oft, jetzt bin ich da, ich hole mir doch nicht die Konkurrenz jetzt nach oben.
Aber hat es was mit Selbstbewusstsein zu tun?
Da müsste man jetzt echt einen Psychologen fragen. Ich glaube, es hat was mit der Sozialisierung insgesamt zu tun, dass sozusagen Frauen immer im Konkurrenzkampf waren. Also es darf nur ich bin die Einzige, ne? Und dass die sich immer schon abgegrenzt haben. Und wenn man mal anfängt, ich sehe das bei ganz vielen Frauen in meiner näheren Umgebung, wenn man selber mal anfängt, anders zu denken und anders zu handeln und Frauen zu fördern, auf die zuzugehen, zu sagen, na klar, ich helfe dir beim nächsten Schritt. Mhm. Also Stichwort Mentoring. Mhm. Wir haben bei den Healthcare-Frauen zum Beispiel ein wunderbares Mentoring-Programm. Dann funktioniert es richtig gut. Dann haben die Frauen plötzlich die Power, die nächsten 2, 3 Schritte zu gehen. Und das fällt aber offensichtlich vielen Frauen noch schwer, andere Frauen zu unterstützen. Nur, ich sag mal, ich bin keine Psychologin, ich kann es mir nur so erklären, dass wir, vielleicht ist es so eine Art Königinnen-Anmutung, es darf nur die eine geben. Und die anderen sind sozusagen, ja, die drückt man eher nach unten. Oder ich habe mal was Spannendes gehört, das nennt man das sogenannte Krabbenkorb-Prinzip. Kennen Sie das?
Nee, nie gehört.
Wenn man Krabben in einen Korb macht, da braucht man gar keinen Deckel drauf machen. Die krabbeln niemals, die schaffen es niemals aus diesem Korb heraus, weil die anderen Krabben, die Krabbe, die oben schon am Rand ist, uns rausschaffen könnte, nach unten ziehen. Und das ist ein Bild, das ist mir so sehr gut hängen geblieben. So machen das Frauen ganz oft. Also die gucken, von unten, wer ist da oben? Die gucke ich runter. Oder die über die rede ich schlecht und andere, die oben sind, ziehen auf der anderen Seite aber keine anderen Frauen nach.
Ich glaube ja, das ist meine feste Überzeugung. Na, ich glaube und feste Überzeugung sind ja, ich bin der festen Überzeugung, dass wir in dem Thema Gender, Gleichberechtigung oder wie auch immer schon deutlich weiter wären, wenn Frauen sich gegenseitig im Maximalen tatsächlich unterstützen können. Jetzt will ich nur ganz kurz eine Lanze brechen. Wir haben ja schon viele Veranstaltungen und Kongresse im Zahnärztinnen-Netzwerk hinter uns mit einer kleinen Corona-Pause. Und als ich das erste Mal mit meiner damaligen Mitarbeiterin zu unserem ersten Zahnärztinnen-Netzwerk-Kongress nach Hamburg gefahren bin, das weiß ich noch nicht heute, ich glaube, ich weiß auch noch, wo wir auf der Autobahn waren, dann habe ich zu meiner Mitarbeiterin gesagt, Mimi, was machen wir denn, wenn dort oben Zickenalarm und Stutenbissigkeit ist? Ich habe keine Ahnung, wie wir damit umgehen wollen. Ich bin nach Hause gefahren, Frau Wanke, völlig, völlig geflecht über die Offenheit, die Energie, das Zugewandte dieser Frauen, die dort dann, also was tatsächlich passieren kann, wenn Frauen eben genau das nicht tun, also kein Quappenkorb-Syndrom oder sowas haben, sondern wenn die Junge zur Alten sagt, also jetzt nur in Jahren, ne, wenn die Jüngere zur Älteren sagt, ich kann ja mal sagen, was ich dazu denke, oder die Ältere sagt, ich habe schon ein bisschen Erfahrung, magst du meine hören? Wenn die miteinander ins Gespräch kommen, wenn sich Freundschaften entwickeln, wenn sich Austausch entwickelt, der insbesondere ehrlich ist, finde ich. Also ohne, dass wir ständig so tun, als wäre alles easy, als wäre alles gut. Ich glaube, das ist doch der Moment, wo wir in diesen Banden denken oder in den Netzwerken, wo ich kommen kann, wie ich bin, damit genau. Ein anderer auch die Chance hat, mir zu helfen. Weil wenn ich ja immer sage, ist alles ja. Gut, dann kriege ich ja keine Hilfe.
Und es ist genau die Erfahrung, die wir zum Beispiel auch in unseren Mentoring-Programmen machen, wo ja alles wirklich, ich sag mal, das bleibt alles intern. Ja. Und da verbinden sich die Frauen wirklich auch schon in der Mentorinnen-Ausbildung, auch in der jeweiligen Gruppe der Mentees. Die verbinden sich da schon, also es hat einen doppelten Effekt, ne? Dass die Mentorin den Mentee an die Hand nimmt und begleitet und auch, dass die Mentorinnen und die Mentees unter sich zusammenwachsen. Und ein dritter Punkt, den haben wir jetzt gerade unter uns bei den Healthcare-Frauen begonnen. Ich versuche gerade zu vermitteln, wie gelingt denn Netzwerken? Also wie wird man im Netzwerk und mit Netzwerken wirklich wirksam? Und da schließt sich jetzt vielleicht so ein bisschen auch der Kreis zum Thema gesundes Leadership. Im Netzwerk fragen sich viele, und das ist eine Haltungsfrage, was ist für mich drin, wenn ich da reingehe? Ja, wenn ich meinen Beitrag, meine Zahlung leiste, was kriege ich denn dafür? Und das ist der falsche Ansatz, das versuchen wir gerade zu vermitteln, sondern man muss in ein Netzwerk reingehen und fragen, was kann ich tun, um das Netzwerk insgesamt zu stärken, welchen Beitrag kann ich leisten, welche Expertise habe ich? Und wenn wir das begreifen, dann werden wir wirksam. Und noch ein weiterer Punkt, bevor ich im Vorstand der Spitzenfrauen und der Healthcare-Frauen war, waren diese ganzen Frauenorganisationen ziemlich separiert. Auch die Zahnärztinnen, auch der Deutsche Ärztinnenbund, jede Vereinigung hat ihr eigenes Süppchen gekocht. Und dann haben wir uns zusammengetan am runden Tisch der Frauen im Gesundheitswesen. Und jetzt sind wir 12 Organisationen, die gemeinsam wirklich politisch was in die Wege leiten und da richtig Power auch kriegen. Und das zeigt ja, es funktioniert. Es funktioniert halt nur nicht von einfach so per se, sondern wir müssen halt öfter darauf hinweisen, wie kann es wirklich gelingen. Also wie sieht gute Führung aus und wie sieht richtig erfolgreiches Netzwerken aus? Und da geht es jeweils darum, dass ich mich einbringe.
Da kann ich ja dann auch ein positives sozusagen ein Thema mit einbringen. Wir haben es tatsächlich geschafft, dass wir am Vorabend vom Kongress mit den Kolleginnen von Dentista e.V. einen Netzwerkabend standespolitischer Art machen. Das ist ein Novum. Ich persönlich bin da super, super stolz drauf, dass wir das geschafft haben zusammen mit den Kolleginnen. Denn auch da sage ich, ich glaube, dass jeder in seiner Art tatsächlich in seinem Bereich auch Gutes bewirken kann. Aber bestimmte Dinge können wir besser machen, wenn wir die zusammen machen. Und
genau.
Jeder sozusagen sagt, nein, ich möchte aber nicht mit dir. Ich glaube auch, wenn man dort ehrlich miteinander umgeht und eben sagt, okay, wo sind hier unsere Benefits, wo sind einfach noch Klippen, die wir umschiffen müssen, wie müssen wir das regeln? Ich glaube, dann ist es einfach echt, was super wichtig ist. Ich gehe einmal zurück und fasse kurz zusammen und Sie könnten vielleicht dann den Abschlusssatz, am 14. September wird es um mich selbst als Führungskraft gehen, wie ich mich selber führen kann. Es wird darum gehen, wie ich gut meine Mitarbeiter und die Menschen in meiner Organisation führen kann. Und es wird aber auch darum gehen, beim Wir eine Nummer größer, welche Verantwortung oder welche Aufgabe kann ich auch nach im Größeren, im Gesellschaftlichen sozusagen einbringen? Wo kann ich mich einbringen mit meinen Fähigkeiten, damit später etwas Besseres entstehen kann, weil ich sozusagen mitgewirkt habe? Habe ich das gut wiedergegeben?
Wunderbar, wunderbar. Und ich könnte es da gar kein draufsetzen. Es geht im Wesentlichen darum, wie kann ich andere erfolgreich machen, wie kann ich was verändern in Gesundheit und Gesellschaft und dadurch werde ich selber auch erfolgreich. Das ist gesundes Leadership für mich.
Das finde ich super. Ich freue mich, weil ich weiß ja, dass wir in München 90 Minuten Zeit zusammen haben. Das heißt, es wird viel mehr Platz sein als das bisschen, was wir jetzt gesprochen haben. Herzlichen Dank, dass Sie da waren. Danke für den Podcast. Ich freue mich auf den 14. Wer bis dahin nicht warten kann und eine Frage an Cornelia Wanke hat, der kann sich gerne an uns wenden. Wir schicken die gerne weiter, weil meistens wissen wir, wie wir unsere Referentinnen erreichen können.
Sehr gerne. Herzlichen Dank. Danke.